Tatort Transit. Bis 1972 gleichen Reisen zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin einem Spießrutenlauf. Sämtliche Landwege führen über das Hoheitsgebiet der DDR. An den Grenzen und unterwegs herrschen Willkür und Schikane. Erst das Transitabkommen zwischen den beiden deutschen Staaten erleichtert die Fahrten. Was bleibt, ist eine eigentümliche Sonderzone, in der Ost- und Westdeutsche trotz unmittelbarer Nähe auf Distanz bleiben müssen. Doch gerade das macht den Transit auch zum idealen Ort von Verbrechen.
Verbrechen der Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von Geo Epoche und RTL Plus.
Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit, dem Crime-Podcast des Geschichtsmagazins Geo Epoche, der Unrechtstaten aus allen Zeiten der Menschheitsgeschichte rekonstruiert. Und das hoffentlich natürlich auf ebenso spannende wie lehrreiche Weise. In diesem Jahr jährt sich ein Ereignis, das unsere Geschichte, die Geschichte der Deutschen, aber auch die ganz Europas aufs Tiefste geprägt hat. Die Spaltung der deutschen Nation in zwei Staaten, also die Gründung der Bundesrepublik Deutschland, die im Mai 1949 in den einstigen Besatzungszonen der westlichen Siegermächte erfolgte und im Oktober desselben Jahres in der sowjetischen Besatzungszone die Ausrufung der Deutschen Demokratischen Republik, der DDR. 40 Jahre lang, bis zur friedlichen Revolution 89, spaltete damit der eiserne Vorhang des Kalten Krieges ein ganzes Land. Und was das für die Menschen bedeutete, beidseits der innerdeutschen Grenze, dazu hat Geo Epoche gerade eine Ausgabe gemacht. Das geteilte Deutschland heißt sie und ich muss sie hier natürlich wärmstens empfehlen. Es ist ein vielseitiges Heft geworden über Kontraste zwischen Ost und West, aber auch darüber, dass es stets auch Verbindendes gab, Gemeinsamkeiten zwischen den Deutschen in BRD und DDR, darüber, dass die Abschottung nie total war. Und das zeigt sich letztlich auf sehr spezielle Weise auch in dem Verbrechen, dem wir uns in dieser Folge widmen. Es geht um eine Leiche in der Transitzone. Und was das überhaupt war, die Transitzone, darauf wollen wir jetzt erstmal einen Blick werfen. Ich bin Insa Bethke, Redakteurin bei Geo Epoche. Und mir gegenüber sitzt zum ersten Mal übrigens meine Kollegin Kirsten Bertrand, die die neue Ausgabe konzipiert hat und die selbst schon mal unterwegs war in der Transitzone. Hallo Kirsten, schön, dass du da bist.
Hallo, auch von mir herzlich willkommen.
Also erstmal, was hast du denn damals da gemacht in der Transitzone als Schülerin, glaube ich?
Ja, genau, das war 1985. Wir waren auf Klassenfahrt mit der 10. Klasse. Wir hatten damals so einen ganz engagierten Geschichtslehrer und der wollte mit uns unbedingt nach West-Berlin fahren. Ich komme auch vom Niederrhein, also ganz aus dem Westen der Republik. Wir sind dann in Köln gestartet und mit diesem Interzonenzug dann schließlich durch die DDR gefahren. Ich erinnere mich da noch dran, das schien ewig zu dauern und diese Abteile hatten noch diese kunstledernen Sitze, die dann irgendwann anfingen zu kleben und wir kamen ganz spät abends auf jeden Fall im Dunkeln an der Grenzstation an. Der Zug hielt, fuhr einfach nicht weiter, hielt fast eine Stunde lang und plötzlich liefen dann diese bewaffneten DDR-Grenzbeamte durch die Gänge und rissen unsere Abteiltüren auf, traten ein, musterten uns streng und wir waren natürlich ganz erschrocken. Einige von denen hatten sogar Hunde dabei und der Bahnhof draußen war grau, spärlich beleuchtet. Der Lehrer hatte uns auch eingebläut, bloß keinen Quatsch zu machen. Also für uns Zehnklässler, wir waren da ja so 15, 16 Jahre alt, da war das natürlich sehr befremdlich und unheimlich und fast als hätte man irgendwas verbrochen.
Der Zug, das war ja nur eine Möglichkeit, um von der BRD in die DDR zu fahren. Es gab vor allen Dingen ja auch viel Autoverkehr. Wie sind denn diese Transitstrecken entstanden?
Also nach dem Zweiten Weltkrieg war die Spaltung in die zwei deutschen Staaten, also in die DDR und die Bundesrepublik, ja schnell ein Fakt. Und speziell war natürlich die Insellage von West-Berlin. Das führte ja zu vielen politischen Problemen. Und nicht zuletzt Stalins Berlin-Blockade 48-49 hat ja gezeigt, dass der Landweg nach West-Berlin aus Westdeutschland im Grunde ein wunderbares Druckmittel war, das die DDR-Führung auch trefflich zu nutzen wusste.
Ein Druckmittel wofür?
Naja, generell wollte die Sowjetunion natürlich Druck auf die Westalliierten ausüben und eigentlich war West-Berlin ihnen ja ein Dorn im Auge. Das wollten die sich im Grunde einverleiben. Das hat Stalin versucht, das hat sein Nachfolger Chruschtschow 10 Jahre später nochmal versucht, aber ohne Erfolg. Was aber blieb, war eben die Oberhoheit über die Transitwege aus Westdeutschland durch die DDR nach West-Berlin. Ab 1952 begann die DDR dann ja auch die Grenze zur Bundesrepublik auszubauen. Es gab dann auch irgendwann immer weniger Grenzübergangsstellen und auch immer weniger quasi erlaubte Strecken für Reisende aus dem Westen und natürlich auch zurück aus West-Berlin. Dann kam ja der Mauerbau 1961. Die deutsch-deutsche Grenze wurde weiter verstärkt. Sie wurde relativ undurchdringlich und der Transitverkehr wurde damit auch immer schwieriger. Wer viel Geld hatte, der konnte natürlich fliegen, aber viel Geld hatten damals nicht viele und alle anderen mussten eben über Land fahren und eben das Auto nehmen. Also sprich, man musste als Westdeutscher über das Territorium der DDR. Ab Anfang der 50er Jahre musste man dann auch Straßenbenutzungsgebühr entrichten. Man musste auch damit rechnen, dass man an diesen Grenzkontrollpunkten von DDR-Beamten angehalten wurde. Die durften auch das Gepäck durchwühlen. Die Abfertigung konnte ewig dauern. Und ab 68 führte die DDR dann ja sogar eine Visumspflicht ein und man musste Visagebühren bezahlen.
Die Transitstrecken waren also einerseits, du hast es geschildert, ein Druckmittel, andererseits oder gleichzeitig ein Devisenbringer. Von wo nach wo führten denn diese Strecken überhaupt?
Jetzt mal von West-Berlin aus gesehen, es gab eine Autobahn Richtung Süden nach Bayern. Es gab eine Richtung Westen nach Niedersachsen. Und dann gab es ab Anfang der 80er Jahre auch noch eine Autobahn in die nördliche Richtung, Richtung Hamburg.
Wenn du sagst, von West-Berlin Richtung BRD, gab es denn auch die Möglichkeit für DDR-Bürgerinnen und Bürger damals noch rauszufahren, also über die Transitstrecken in den Westen zu gelangen?
Also die DDR-Bürgerinnen und Bürger, die durften zwar auf den Transitstrecken fahren mit ihren Wartburgs und Trabis, aber natürlich nicht bis über die Grenze. Also ganz besonders ab 61 gab es natürlich fast keine Möglichkeit mehr, von Ost nach West für DDR-Bürger die Grenze zu überschreiten.
Also der eigentliche Transitverkehr war nur Westbürgern möglich. Wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also ich will zum Beispiel mit dem Auto von Hannover nach West-Berlin. Fahre ich dann einfach über die Grenze?
Nein, das war sogar relativ kompliziert. Also wie gesagt, ab 68 hatte die DDR ja die Visumspflicht eingeführt. Und wenn man jetzt zum Beispiel von Hannover kam, musste man zuerst am Grenzübergang Helmstedt, das war sozusagen noch auf der Westseite, sich von einem Westbeamten kurz überprüfen lassen. Dann fuhr man weiter zur eigentlichen DDR-Grenzübergangsstelle Marienborn. Und da begann dann das Warten, bis es endlich weitergeht. Man musste sich an einem Schalter anstellen, man musste die Straßenbenutzungsgebühr entrichten, dann musste man wieder anstehen an einem Schalter, auf das Transitvisum warten, das bezahlen, wieder anstehen, um es zu bekommen. Und dann wurde man wieder kontrolliert. Und bis man dann weiterfahren konnte, das war eigentlich unkalkulierbar. Man wusste nie genau, wie lange es dauert. Ganz interessant ist zum Beispiel auch bei der Einreise, man bekam einen Zeitstempel in sein Visum gedrückt. Und bei der Ausreise wurde der auch wieder überprüft. Und dann konnten die Beamten eben sehen, wie lange man auf der Strecke unterwegs war. Wenn man zu lang unterwegs war, hat man wahrscheinlich irgendwo unerlaubt gehalten oder irgendwas Unerlaubtes getan.
Das war also schon ein echtes und vielleicht irgendwie auch unheimliches Abenteuer, auf das man sich da einließ. Konnte man sich da irgendwann im Transitverkehr leichter bewegen?
Ja, das war dann Anfang der 70er Jahre unter Willy Brandt. Da kam es ja zu einer Annäherung der beiden Staaten und tatsächlich war der Transit ein großes Thema. 1972 trat dann das sogenannte Transitabkommen zwischen der Bundesrepublik und der DDR in Kraft. Das war auch das erste deutsch-deutsche Abkommen auf Regierungsebene. Und das hat dann tatsächlich den Verkehr für Personen und auch für Waren, das hatten wir noch gar nicht erwähnt, erleichtert. Man bekam das Visum zum Beispiel direkt am Auto eingestellt. Man musste nicht mehr an den Schaltern anstehen. Und diese willkürlichen Durchsuchungen und Schikanen nahmen tatsächlich dann ab. Das Reisen wurde also berechenbarer und dadurch auch schneller. Und die Bundesrepublik übernahm dann durch das Transitabkommen pauschal die Kosten, die man vorher einzeln entrichten musste. Und die DDR bekam dann in den nächsten Jahren einen dreistelligen Millionen-D-Mark-Betrag. Das war natürlich auch eine wichtige Einnahmequelle.
Waren denn diese Transitstrecken grundsätzlich Autobahnen? Ich kann mich dunkel an eine Fahrt als 6- oder 7-Jährige zu Freunden meiner Eltern in West-Berlin erinnern. Da ging es über eine solche Autobahn und da hat es damals, wohl weil sie aus Betonplatten bestand, ziemlich geholpert. Daran erinnere ich mich noch.
Nee, das waren tatsächlich nicht alles Autobahnen. Wir beide sitzen jetzt ja hier in Hamburg und deshalb fällt mir da natürlich die Fernstraße 5 ein, abgekürzt die F5. Und das war tatsächlich die einzige Landstraße, die als Transitstrecke diente. Die anderen Strecken waren tatsächlich Autobahnen.
Was war sozusagen der Streckenverlauf?
Also man fuhr von Hamburg aus über den Grenzübergang Lauenburg-Horst und dann fuhr man eben weiter auf dieser relativ kleinen, kurvenreichen, fast unbefestigten Straße durch Brandenburg, Mecklenburg. Es ging da tatsächlich durch die kleinen Dörfer, an den Feldern vorbei, durch die Wälder, alles ganz langsam, ein bisschen beschwerlich. Und man brauchte für die gut 200 Kilometer im Schnitt fast 5 Stunden mit dem Pkw. Da kam auch noch dazu, zum Beispiel bei Ludwigslust, da querte die F5 eine Bahnstrecke und da kam es tatsächlich vor, dass die Schranke schon mal 45 Minuten unten war und man da eben stand. Und da fuhren ja aber auch nicht nur PKWs, sondern natürlich auch der Güterverkehr ging da durch, also die großen LKWs. Und diese Strecke war bei vielen Lastwagenfahrern auch gefürchtet, denn es war in den Ortschaften teilweise so eng und kurvig, dass es bei entgegenkommendem Verkehr richtig knapp wurde. Da musste man die Seitenspiegel einklappen und manchmal passierte auch was. Also es gibt diese eine Geschichte von dem Lastwagen, der mit Kaffee beladen war, der war für West-Berlin bestimmt. Und der kippte dann nahe einer Ortschaft um. Überall lag der Kaffee rum, auf der Straße, auf dem Acker. Und die Leute kamen mit der Schubkarre und haben sich dieses seltene, willkommene Gut abgeholt. Und der Lkw-Fahrer blieb zum Glück ganz gelassen und sagte, na, ich bin versichert, greift mal zu.
Durfte man denn als Autofahrer jetzt unterwegs anhalten? Also wenn man da mehrere Stunden unterwegs war, da gab es ja schon Gründe.
Also man sollte eigentlich nicht anhalten, es war im Grunde nicht erlaubt. Nehmen wir jetzt nochmal unser Beispiel hier, die Fernstraße 5. Man sollte da nicht halten, man sollte nicht aussteigen, nicht fotografieren und eben vor allen Dingen, man sollte keinen Kontakt zu DDR-Bürgerinnen und Bürgern aufnehmen. Nur wenn man jetzt eine Panne hatte oder einen medizinischen Notfall, dann durfte man tatsächlich anhalten. Es gibt aber eigentlich an allen Transitstrecken mit der Zeit gibt es offizielle Gasthöfe oder Transitraststätten. Da durfte man dann anhalten. Da gab es dann meistens eine Mitropa-Gaststätte, einen Intershop oder eine Intertankstelle. Zum Beispiel an der F5, da gab es einen Gasthof ungefähr auf halber Strecke, den Gasthof in Quitzow. Da konnte man eben als Westreisender ganz offiziell Rast machen, was essen, trinken, tanken, im Intershop einkaufen. Und diese Shops waren ja auch für die DDR nicht ganz unwichtig, denn man bezahlte in D-Mark, also in Devisen. Und so war das eben eine Möglichkeit, dass die DDR an Geld kam. Allerdings muss man auch sagen, diese Raststätten, da war man eigentlich nie unbeobachtet. Denn da arbeiteten viele Stasi-Mitarbeiter, die dann genau guckten, wer mit wem sprach, wer mit wem am Tisch saß, wer was machte. Und denn Kontakte waren einfach wirklich nicht erwünscht.
Da hat sich die DDR-Führung ja richtig Mühe gegeben. Warum sollte es denn keinen Kontakt geben, auch nicht in der Transitzone?
Naja, man stand sich eben in zwei Blöcken gegenüber. Und die Transitreisenden aus dem Westen, das war offiziell im Denken der DDR, war das der Klassenfeind. Mit dem wollte und mit dem sollte man einfach nichts zu tun haben. Und die DDR-Führung wollte eigentlich sehr konsequent verhindern, dass zum Beispiel sowas wie staatsfeindliche Schriften, Presseerzeugnisse, Zeitungen in die DDR gelangten oder dass Waren geschmuggelt wurden. Und naja, insbesondere ab 61 ging es natürlich auch darum, potenzielle Republikfluchten zu unterbinden. Gerade so ein Autofahrer aus dem Westen, der hätte ja zum Beispiel irgendwo anhalten können, einen Flüchtling in den Kofferraum aufnehmen können und dann über die Grenze schmuggeln können. Also das war natürlich eine Hauptangst der DDR. Und auch bei den Grenzkontrollen, bei der Ausreise danach, wurde auch immer sehr genau darauf geachtet, ob der Wagen nicht vielleicht besonders tief lag und ob vielleicht jemand sich im Kofferraum versteckte. Und wenn man erwischt wurde, also mindestens drohten Geldstrafen, aber oft eben auch Gefängnis.
Gefängnis, gutes Stichwort. Die Transitzone war ja auch, und damit kommen wir zur Sache, ein Ort, in dem Verbrechen geschahen. 1975 fanden Volkspolizisten dort eine weibliche Leiche. Das ist der Fall, um den es gleich geht.
Ja, genau. Das war Ende 75. Da fuhren Volkspolizisten südwestlich von Potsdam über die Transitautobahn, um die Raststätten zu kontrollieren und fanden dann tatsächlich eine kopflose Leiche. Das war natürlich schon ein außergewöhnlicher Fall, denn es stellte sich ja relativ schnell heraus, dass die Tote nicht in der DDR gelebt hatte. Mehr will ich ja jetzt auch gar nicht verraten.
Nein, bitte nicht.
Nein. Nur es hat tatsächlich mehrfach sogar solche Fälle gegeben. Auch 79 und 84 hat man Tote an der Transitstrecke gefunden und war dann sozusagen, die Ermittler waren dann sozusagen gezwungen, aus Ost und West zusammenzuarbeiten, um diesen Fall aufzuklären. Was auch gar nicht so banal war. Zum Beispiel in der DDR musste man teilweise erst bis zum Minister für Staatssicherheit um Erlaubnis fragen, um dann tatsächlich mit dem Westen Informationen austauschen zu dürfen.
Wie gesagt, gleich darüber mehr. Aber was wir noch erzählen müssen, ist, dass Tatorttransit, wie unsere Geschichte ja heißt, auch im wahrsten Wortsinne mal ein Tatort war.
Ja, also 5 Jahre bevor unser tatsächlicher Fall stattfand, im November 1970, wurde in der ARD tatsächlich der allererste Tatort ausgestrahlt. Den kennen wir heute noch. Der hieß damals Taxi nach Leipzig, produziert vom NDR. Und der spielt eben genau in dieser Zwischenwelt der Transitstrecke, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Da erfährt also ein Hamburger Hauptkommissar, Paul Trimmel, dass an einem Autobahnrastplatz bei Leipzig ein totes Kind gefunden wurde. Und dieses Kind trug Schuhe aus der Bundesrepublik. Höchst verdächtig. Die ganze Sache geht ihm auch nicht mehr aus dem Kopf. Und eigentlich hat er nichts mehr damit zu tun. Es stellt sich dann aber tatsächlich raus, der Vater war ein reicher Hamburger. Die Mutter lebte in der DDR, in Leipzig. Und der Kommissar will dann aber unbedingt ermitteln. Darf er aber nicht, ist ja die DDR. Und er darf nicht offiziell dort ermitteln. Er reist dann quasi inkognito von Frankfurt aus Richtung Berlin und täuscht bei Leipzig eine Panne vor. Dann muss er also dieses Taxi nach Leipzig.
Der Filmtitel.
Den Filmtitel, genau, nehmen. Und in Leipzig ermittelt er dann weiter und klärt dann diesen letztendlich doch sehr tragischen und traurigen Fall auf. Geht es um eine Vertauschung von 2 Kindern, um enttäuschte Liebe, aber eben auch um dieses speziell deutsch-deutsche Politikum.
Jetzt würde mich nochmal interessieren, wie konnten denn überhaupt westliche Filmleute in Leipzig einen Film drehen?
Ja, gute Frage. Eigentlich gar nicht. Man war ja sozusagen noch im Kalten Krieg und ein westdeutsches Kamerateam hätte niemals in Leipzig drehen dürfen. Und man hat sich dann überlegt, wo sieht's denn so ähnlich aus und ist dann auf Hannover gekommen. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, in der muss der Kommissar in Leipzig in eine Straßenbahn steigen. Das hat man dann in Hannover im Stadtteil Kirchrode gedreht, weil es da tatsächlich so ähnlich aussah. Man hat eine uralte Straßenbahn genommen, hat dann Mark Kleeberg draufgeschrieben, das ist eine Station in Leipzig, und hat Statisten in Ostkleidung gesteckt und dem Fahrer ein Leipziger Stadtwappen auf den Ärmel genäht. Der Kommissar muss mit DDR-Geld bezahlen und fertig war dann die Illusion, dass man tatsächlich in der DDR gedreht hätte.
Und wie erfolgreich war dieser Tatort?
Also ich würde sagen, nach heutigen Maßstäben war es schon ein Erfolg. Das haben damals 23 Millionen Zuschauer gesehen und das war schon eine ganze Menge. In der Presse waren die Reaktionen ein bisschen gemischt. Die einen haben bemängelt, dass es zu viele Ost-West-Klischees waren und die anderen haben aber geschrieben, dass die Filmmacher die politischen Konflikte geradezu bravourös geschildert haben. Aber man kann auf jeden Fall sagen, das Thema Transit war in den westdeutschen Wohnzimmern angekommen.
So, jetzt kennen wir die Geschichte hinter dem ersten Tatort, das ist auch schon fast Partywissen. Jetzt aber zurück zum wahren Verbrechen, zu unserem Fall, zurück ins Jahr 1975, als die DDR-Polizisten, von denen du eben schon gesprochen hast, an der Strecke von Hannover nach West-Berlin eine weibliche Leiche gefunden haben. Kirsten, vielen Dank, dass du da warst.
Gerne.
Jetzt kommt die Geschichte. Tatort Transit, eine historische Reportage von Sebastian Kretz. Es liest Peter Kämpfe.
Im Winter 1975 entdecken Volkspolizisten an der Autobahn in Richtung Westen eine Leiche ohne Kopf. Auf den ersten Blick wirkt der Autobahnparkplatz unauffällig. Ein 100 Meter langer, von Kiefern, kahlen Birken und Eichen gesäumter Fahrstreifen. Keine Raststätte, keine Toiletten. Doch es ist gerade das Unscheinbare, auf das die Volkspolizisten achten, die an diesem regnerischen Wintermorgen des 5. Dezember 1975 hier ihren Streifenwagen stoppen. Ihr Auftrag lautet, Vergehen aufzuspüren, die man leicht mit Alltäglichkeiten verwechseln könnte und die nur in dieser eigentümlichen Zwischenwelt überhaupt denkbar sind. An keinem anderen Ort kommen West- und Ostdeutsche einander so nahe wie hier und müssen gleichzeitig so streng Abstand voneinander halten an den Transitstrecken durch die DDR. Auf dem Parkplatz bei Lenin, südwestlich von Potsdam, sind Dinge verboten, von denen in Hannover, München oder West-Berlin niemand auch nur Notiz nehmen würde. Unerwünscht ist zum Beispiel, dass eine Autofahrerin, etwa aus Köln, sich mit einem Autofahrer aus Magdeburg unterhält. Verboten ist, dass sie ihm eine Ausgabe der Bild oder des Spiegel übergibt. Besonders streng verboten wäre es, wenn der Magdeburger zu der Kölnerin ins Auto stiege und mit ihr die Deutsche Demokratische Republik verließe. All das sollen die Streifenpolizisten verhindern. Was die Männer jedoch an diesem Morgen in westlicher Fahrtrichtung bei Kilometer 4,5 zwischen den Bäumen entdecken, ist entsetzlich. Auf der feuchten, graubraunen Erde liegt etwas, besser gesagt, jemand. Der nackte Körper einer Frau, bäuchlings, von den Schultern bis zu den Oberschenkeln mit einem Kunststoffsack bedeckt. Als die Volkspolizisten sich nähern, erkennen sie, der Leiche fehlt der Kopf. Womöglich ahnen sie bereits, dass ihrem Fund keine gewöhnlichen Ermittlungen folgen werden, dass es kein Zufall ist, dass die Leiche ausgerechnet an der Transitautobahn abgelegt wurde. Rasch verständigen sie die Kollegen der Mordkommission, die kurz darauf mit der Untersuchung des Fundorts beginnen. Wer auch immer die Frau tötete, hat sich wenig Mühe gegeben, seine Spuren zu beseitigen. War der Täter in Eile? Oder glaubt er, dass die Hinweise ohnehin nicht zu ihm führen werden? Neben der Leiche liegt eine leere Zigarettenpackung der Marke HB, bei einem nahen Baum ein zerknülltes beigefarbenes Tuch mit Blumenmuster. Und etwas weiter entdecken die Experten die Spur eines Autoreifens im Boden. Noch am selben Tag wird die Leiche in die Ostberliner Universitätsklinik Charité gebracht. Die Rechtsmediziner schätzen das Alter der Frau auf etwa 50 Jahre, ihre Körpergröße auf 165 Zentimeter. Sie ist vermutlich seit 2 oder 3 Tagen tot. Die Todesursache können die Ärzte nicht feststellen. In den folgenden Tagen suchen die Ermittler die Transitstrecke nach dem fehlenden Kopf ab. Sie lassen Chirurgen und Orthopäden die Leiche erneut untersuchen, in der Hoffnung, alte Narben an Unterbauch und Kniegelenk könnten Aufschluss darüber geben, wann und wo die Frau operiert wurde. Sie gleichen ihre Fingerabdrücke mit einer Datenbank ab. Kein Treffer. Auch das mächtige Ministerium für Staatssicherheit ist in die Suche involviert. Major Hans-Dieter Lüdicke von der für ungesetzliche Grenzübertritte zuständigen Hauptabteilung 9 lässt gemeinsam mit den Kriminalbeamten aus Potsdam republikweit ermitteln. Doch in der gesamten DDR wird keine Frau vermisst, deren Beschreibung zu der Leiche passt. Ebenso wenig in Polen oder der Tschechoslowakei. Dennoch gelingt Lüdicke ein entscheidender Schritt, nicht indem er neue Hinweise findet, er fügt nur die vorhandenen zu einem schlüssigen Bild zusammen. Weder das geblümte Tuch noch der Kunststoffsack, in den die Leiche eingewickelt war, wurden in der DDR hergestellt, stellen Experten fest. Der Reifen, der die Fahrspur nahe der Leiche verursacht hat, stammt aus Frankreich und wird auf Fords, BMWs oder Fiats aufgezogen. In der DDR ist das Modell nicht erhältlich. Und Zigaretten der Marke HB können Ostbürger höchstens auf Umwegen kaufen. Am 17. Dezember verfasst Lüdicke seinen Bericht und erklärt darin, die Tote sei keine DDR-Bürgerin gewesen, vielmehr stamme sie aus dem Westen. Demnach hätten der oder die Täter ganz bewusst das Niemandsland des Transits als Ort gewählt, um sich der Leiche zu entledigen. Womöglich getrieben von der Hoffnung, dass Mauer und Todesstreifen nicht nur die Bürger in Ost und West voneinander trennen, sondern auch ihre Kriminalbeamten. Dass deshalb eine Zusammenarbeit zwischen den Behörden selbst in einem Mordfall unmöglich ist, dass alles, was in der DDR passiert, auch in der DDR bleibt. In früheren Jahrzehnten hätte diese Rechnung tatsächlich aufgehen können. Nach dem Beginn des Kalten Krieges tauschen die beiden deutschen Staaten wenig mehr aus als Feindseligkeit. Und die entzündet sich immer wieder an der geteilten Stadt Berlin, die mitten im sowjetischen Einflussbereich liegt, aber in die Sektoren der vier Besatzungsmächte gegliedert ist. Beharrlich versuchen die UdSSR und später die DDR, die Insellage des westlichen Teils der Stadt auszunutzen. Von Juni 1948 bis Mai 1949 etwa lässt der sowjetische Diktator Josef Stalin alle Zufahrtswege blockieren. Sein Ziel, auch die Westsektoren Berlins unter seine Kontrolle zu bringen, erreicht er zwar nicht. Briten und Amerikaner versorgen die Bewohner mit Flugzeugen über eine Luftbrücke, doch die Oberhoheit über den Verkehr aus und nach West-Berlin wird ein mächtiges politisches Druckmittel bleiben. Zumal es den vier Siegermächten kaum möglich ist, sich auf eine gemeinsame Deutschlandpolitik zu verständigen. 1957 vereinbaren sie, dass alliierte Soldaten nur noch aus Richtung Hannover durch die sowjetische Besatzungszone fahren dürfen. Die Frage, wie die Westbürger zwischen der Bundesrepublik und Berlin reisen sollen, überlassen sie jedoch der Sowjetunion. Die wiederum überträgt die lästige Aufgabe der DDR. Diesen nahezu rechtsfreien Raum macht sich das sozialistische Deutschland stets knapp an Devisen und stets bereit, den Westen zu drangsalieren, zunutze. Bis in die 1960er Jahre nimmt knapp ein Drittel der Reisenden das Flugzeug von oder nach Berlin. Alle anderen, ihre Zahl steigt von knapp 1,4 Millionen 1951 auf über 7 Millionen 1966, müssen die DDR auf Straße oder Schiene durchqueren. 1951 führt Ost-Berlin eine Straßenbenutzungsgebühr ein, die je nach Länge der Strecke zwischen 5 und 20 D-Mark pro Pkw liegt. An den Kontrollpunkten behandeln die sozialistischen Grenzer Westbürger betont unfreundlich. Durchwühlen ihr Gepäck, stöbern unter Autositzen. Bietet sich der geringste Anlass, halten sie sie lange auf. Schon eine abfällige Bemerkung über das schleppende Tempo der Abfertigung kann mit einem stundenlangen Verhör vergolten werden. Auch auf höchster politischer Ebene bleibt der Transit ein Druckmittel. 1958 etwa verlangt Stalins Nachfolger Nikita Chruschtschow den Abzug der Alliierten binnen 6 Monaten aus West-Berlin, das zu einer freien und entmilitarisierten Stadt werden soll. Tatsächlich will er sich den Westteil einverleiben, der nicht nur für eine völlig andere Weltanschauung steht, sondern gleichzeitig von Zehntausenden DDR-Bürgern jährlich zur Flucht in den Westen genutzt wird. Chruschtschow droht unter anderem damit, die Kontrolle über die Transitwege offiziell der DDR zu übergeben. Die Alliierten sind brüskiert. Würden sie sich Chruschtschows Ultimatum fügen, käme das einer politischen Kapitulation mitten im Kalten Krieg gleich. Wenn sie aber in Berlin bleiben, müssten sie, sollte Chruschtschow seine Ankündigung wahrmachen, fortan entweder ihre Fahrtrechte durch die sowjetische Besatzungszone mit der DDR verhandeln, einem Staat, den sie offiziell gar nicht anerkennen, oder sich den Weg nach West-Berlin freikämpfen und einen Krieg riskieren. Krisenstäbe tagen, die NATO ist alarmiert, die Entscheidung bald klar. Es wird keinen Abzug geben. Die Alliierten stehen weiterhin zu West-Berlin. Chruschtschow lässt seine Forderung fallen, aber an den Grenzen bleibt die Willkür. Der Bau der Berliner Mauer 1961 ändert für den Durchgangsverkehr zunächst nichts. Doch 1968 führt die DDR eine Visumspflicht für Westbürger ein. Damit wird die Einreise im eigenen Auto zu einer bürokratischen Odyssee. Auf dem Weg, etwa von Berlin zum innerdeutschen Grenzübergang Helmstedt-Marienborn Richtung Hannover, müssen Reisende am Kontrollpunkt Drewitz direkt hinter der Westberliner Grenze ihr Auto verlassen und sich vor Abfertigungsbaracken anstellen. Am ersten Schalter begleichen Sie die Straßenbenutzungsgebühr, am nächsten zahlen Sie für das Transitvisum, das Ihnen am dritten Schalter ausgehändigt wird. Erst jetzt dürfen Sie wieder einsteigen und sich in die Autoschlange einreihen, um am nächsten Kontrollposten sämtliche Dokumente überprüfen zu lassen. Erst dann genehmigt ein Uniformierter die Einreise. Allerdings nicht für Einwohner West-Berlins, die statt eines speziellen, neutral gehaltenen, behelfsmäßigen Personalausweises einen Pass der Bundesrepublik benutzen. Ihr Reisedokument wird von einem der Grenzer eingezogen, die Durchreise verboten. Die Begründung: West-Berlin gehört im Verständnis der DDR nicht zur BRD. Mit den Jahren weichen die in der Nachkriegszeit noch behelfsmäßigen Kontrollposten gewaltigen Grenzanlagen. Sowohl auf der Seite der DDR als auch auf der West-Berlins eröffnen 1969 an dem stark befahrenen Übergang Dreilinden-Drewitz im Südwesten der Stadt neue Gebäude, in denen stündlich mehr als 1000 Autos abgefertigt werden können. Die Schikanen aber bleiben. Bonn drängt deshalb darauf, eine verlässliche Regelung für den Transit zu vereinbaren. Doch die DDR hat wenig Interesse, das bewährte Druckinstrument aus der Hand zu geben. Als am 5. März 1969 die Westdeutsche Bundesversammlung ausgerechnet in West-Berlin einen neuen Bundespräsidenten wählen will, bedeutet die Ortswahl für die DDR eine Provokation. Ihre Antwort gibt sie auf den Transitstrecken. Immer wieder sperrt sie in den Tagen vor der Versammlung stundenlang den Zugang zu den Autobahnen. Vor den Übergängen bilden sich lange Staus. Erst als der 1969 gewählte Bundeskanzler Willy Brandt seine Politik des Wandels durch Annäherung weiterführt, die er bereits als Bürgermeister West-Berlins begonnen hat, entspannt sich die Lage allmählich. Tatsächlich einigen sich die Alliierten 1971 auf das sogenannte Vier-Mächte-Abkommen. Unter anderem verpflichtet ist die Sowjetunion, nun vertraglich für den Transitverkehr zuständig, diesen zu erleichtern. Die Mitarbeiter der Passkontrolleinheit stellen Transitvisa künftig direkt am Fahrzeug aus. So bleibt Reisenden das oft stundenlange Warten an den Schaltern erspart. Auch müssen sie keine Gebühren mehr bezahlen. Stattdessen wird die Bundesrepublik der DDR jährlich eine Pauschale überweisen, in den ersten Jahren knapp 235 Millionen D-Mark. Durchsucht oder gar festgehalten werden dürfen Autofahrer nur noch in Einzelfällen, etwa wenn das Grenzpersonal bei der Ausreise vermutet, dass sich ein Flüchtling im Kofferraum versteckt. Auch der Güterverkehr soll ungehindert fließen. Lastwagen und Eisenbahnwaggons müssen künftig noch im Westen verplombt werden. Die Grenzposten der DDR können nicht mehr verlangen, dass die gesamte Fracht zur Kontrolle abgeladen wird. Sie prüfen nur noch, ob bei Ein- und Ausreise die Verplombung unbeschädigt ist. Die Abmachungen des Transitabkommens treten am 3. Juni 1972 in Kraft. Sie gelten als die größte Erleichterung im Verkehr zwischen Bundesrepublik und West-Berlin seit dem Ende von Stalins Blockade 1949. Die Zahl der Reisenden nimmt nun beständig zu. 1957 durchqueren noch keine 5 Millionen Menschen die DDR, 1972 sind es bereits mehr als 17 Millionen. 1957 durchqueren noch keine 5 Millionen Menschen die DDR. 1972 sind es bereits mehr als 17 Millionen, davon mehr als 11 auf Straße und Schiene. Die restlichen 5,5 Millionen fliegen. Zwei Autobahnen führen von West-Berlin in die Bundesrepublik. Eine westwärts nach Niedersachsen, die andere südwärts nach Bayern mit einem Abzweig nach Hessen. Die Züge verkehren auf ähnlichen Strecken. In nordwestlicher Richtung verläuft außerdem die Fernstraße 5, eine holprige alte Reichsstraße ohne Randstreifen und Markierungen. Sie quert östlich von Hamburg die deutsch-deutsche Grenze und führt Auto- und Lkw-Fahrer tief durch das dünn besiedelte ländliche Brandenburg und Mecklenburg. Manchmal spielen Kinder nahe der Fahrbahn, zuckeln Bauern mit Pferdefuhrwerken daher. Schnell müssen die Transitreisenden allerdings erkennen, dass sich die Erleichterungen auf Ein- und Ausreise beschränken. Unterwegs gilt weiterhin, dass die vorgeschriebenen Wege nicht verlassen werden dürfen. Anhalten, fotografieren und filmen sind ebenso untersagt wie Kontakte zu DDR-Bürgern. Wer die Geschwindigkeitsbeschränkungen auch nur knapp überschreitet, zahlt Strafen bis zu 5-mal so hoch wie im Westen, natürlich in D-Mark. Entsprechend langsam legen die Westwagen die 220 Kilometer auf der F5 zurück. Rund 5 Stunden dauert die Fahrt im Schnitt. Auch deshalb drängt Bonn darauf, die Fernstraße durch eine Autobahn zu ersetzen. Die DDR wiederum sieht in den vielen Kreuzungen und Ortsdurchfahrungen zu häufig die Gefahr, dass Ost- und Westdeutsche sich begegnen könnten. Allerdings fehlt ihr das Geld für einen derart aufwendigen Bau. Letztlich einigen sich die beiden Staaten. Die DDR baut eine Autobahn von Berlin bis zur Grenze nahe dem schleswig-holsteinischen Gudow. Die Bundesrepublik bezahlt den größten Teil. Bis zur Fertigstellung 1982 überweist Bonn mehr als 1 Milliarde D-Mark nach Ost-Berlin. Die mit Abstand meist befahrene, weil mit etwa 160 Kilometern kürzeste Transitstrecke aber, ist die Autobahn vom Übergang Dreilinden im Südwesten Berlins über Magdeburg ins niedersächsische Helmstedt. Schon die Ausreise aus dem Westteil der Stadt ist wortwörtlich Fließbandarbeit. Reisende passieren zunächst Checkpoint Bravo, die moderne Grenzanlage der US-Amerikaner mit ihrem Brückenhaus aus Beton, das sich quer über die Fahrbahnen spannt. Kurz darauf das DDR-Gegenstück, der ebenfalls neu gebaute Übergang Drewitz. Am ersten Kontrollpunkt müssen Autoinsassen ihre Pässe und den Fahrzeugschein einem Grenzer übergeben, der die Insassen zählt, kontrolliert, ob Gesichter und Passbilder übereinstimmen und die Papiere in eine lederne Passannehmermappe legt. Auf einem überdachten Förderband laufen die Dokumente in abgeschottete Kabinen, wo Mitarbeiter der Staatssicherheit sie prüfen, stempeln und die Uhrzeit vermerken. Währenddessen warten die Reisenden im Auto, bis ein weiterer Grenzposten sie heranwinkt. Er sitzt am Ende des Förderbands auf einem Stuhl unterhalb des Straßenniveaus, genau auf Höhe der Seitenfenster. Ein zweites Mal werden die Insassen gezählt und die Gesichter überprüft. Seit dem Transitabkommen darf das Grenzpersonal Reisende nur noch aus konkreten Gründen abweisen, etwa wenn sie zuvor gegen Transitregeln verstoßen haben. 1975 verweigern die Grenzer nur 39 Personen die Durchfahrt. Das Verfahren am Ende der Transitstrecke ähnelt dem bei der Einreise, nur dass die Grenzposten zusätzlich kontrollieren, wie lange der Fahrer unterwegs war. Für die Strecke von Drewitz bis Marienborn etwa rechnen sie mit 2 Stunden. Wer länger braucht, macht sich verdächtig. Ebenso achten sie darauf, ob der Kofferraum ungewöhnlich tief auf der Hinterachse liegt oder das Reserverad auf der Rückbank. Solche Auffälligkeiten führen regelmäßig zu einer gründlichen Kontrolle in einer gesonderten Garage. Finden die Grenzposten tatsächlich Flüchtlinge, beginnt ein demütigendes Ritual. Die Gefassten werden mit grellen Scheinwerfern angeleuchtet und fotografiert. Dann folgt ein oft stundenlanges Verhör. Flüchtlingen und Helfern drohen jahrelange Haftstrafen in der DDR. Zwischen Juni 1974 und Juni 1975 etwa werden 122 Westdeutsche wegen staatsfeindlichen Menschenhandels festgenommen. An den größeren Grenzübergängen installiert die Staatssicherheit ab den späten 1970er Jahren sogar sogenannte Gammastrahlenkanonen, Geräte, die Fahrzeuge durchleuchten, um versteckte Passagiere anzuzeigen. obwohl oder gerade weil die radioaktiven Strahlen Krebs auslösen und Föten im Mutterleib schädigen können, hält die Stasi die Geräte so geheim, dass selbst die meisten Grenzer nichts von ihnen ahnen. Die wenigen Orte, an denen Ost- und Westbürger entlang der Transitstrecken direkt aufeinandertreffen, überwacht die DDR mit ähnlich großem Aufwand. In den Mitropa-Raststätten werden Hausmannskost und sächsisches Bier zur Hälfte des Westpreises angeboten. Die Intershops, wo vor allem mit D-Mark bezahlt wird, verkaufen Schnaps und Zigaretten spottbillig. Selbst das Benzin kostet bis zu 10% weniger als in der Bundesrepublik. Aber an den Raststätten und Tankstellen arbeiten etliche Spitzel der Stasi zu. Jeder Tankwart, jede Kellnerin könnte zu ihnen gehören. Dazu kommen die Volkspolizisten in Uniform, so wie die Streife, die an jenem trüben Dezembermorgen 1975 die Leiche am Autobahnparkplatz entdeckt. Als einige Tage nach dem Fund feststeht, dass die Frau aus dem Westen kommen muss, schlägt Stasi-Major Lüdecke seinen Vorgesetzten vor, den Klassenfeind um Rechtshilfe zur Identifizierung der Toten zu bitten. Denn in Fällen, bei denen die Politik keine Rolle spielt, sind die Behörden durchaus in der Lage, zusammenzuarbeiten. Die Zustimmung kommt von ganz oben. Einverstanden, Mielke ist auf Lüdeckes Bericht verzeichnet, die Genehmigung des Ministers für Staatssicherheit. Bereits am 19. Dezember zahlt es sich aus, dass das sozialistische Grenzpersonal so viele Daten über den Transitverkehr sammelt wie möglich. Von 126 Autos, die am Tag des Leichenfunds von West-Berlin aus durch die DDR reisten und diese am Grenzübergang Marienborn verließen, kehrte eines bereits untypisch schnell am selben Morgen zurück nach Berlin. Ein gelber Ford Consul mit dem Nummernschild BU6637, gelenkt von einem 43 Jahre alten Fassadenmonteur namens Manfred Baum. Ausgestattet mit fabrikneuen Radialreifen. Kurz darauf wird der Fall doch noch politisch. Als die DDR-Rechtshilfegesuche zugestellt werden, eines beim Generalstaatsanwalt von West-Berlin, eines im Bonner Justizministerium, verweigern die Berliner Juristen die Annahme der Schriftstücke und verweisen auf die westdeutschen Behörden. Dies wiederum erbost die Generalstaatsanwaltschaft in der DDR. West-Berlin sei nicht Teil der Bundesrepublik, könne also auch nicht von ihr vertreten werden. Aber da sie Bonn selbst kontaktiert hatten, funktioniert die Zusammenarbeit. Die Anfrage der DDR-Juristen samt Spurenauswertung und Obduktionsbericht erreicht schließlich West-Berlin. Die Kommunikation bleibt jedoch kompliziert. Der direkte Kontakt zwischen den Dienststellen ist unerwünscht. Manchmal helfen nur Tricks. Ein Hinweis auf Manfred Baums auffällige Transitfahrt etwa gelangt auf Umwegen nach West-Berlin. Dort taucht ein Mann bei der Polizei auf, der von einem Bekannten bei der Ost-Berliner Mordkommission gebeten worden war, die Erkenntnisse weiterzugeben. Ein wichtiges Puzzleteil, das sich bald einfügen lässt. Denn Ende Dezember meldet eine Frau bei der West-Berliner Polizei ihre Mutter Marion Krämer als vermisst. Sie gibt an, dass ihre Mutter zuletzt am 2. Dezember in deren Wohnung im Bezirk Wedding gesehen wurde. Als Polizisten daraufhin Nachbarn befragen, erfahren sie, dass Krämers Wohnung im Frühjahr ausgebrannt war und sie von ihrer Versicherung 12.000 D-Mark erhalten hatte. Ein gewisser Manfred Baum hatte die Räume renoviert. Bei ihrer Bank hatte Krämer Ende November mehrere tausend D-Mark in Begleitung eines etwa 30- bis 40-jährigen Mannes abgehoben, wie eine Angestellte aussagt. Die Kriminalpolizei vergleicht Fingerabdrücke aus Krämers Wohnung mit den aus der DDR übermittelten Abdrücken. Sie stimmen, wie auch mehrere OP-Narben, überein. Die Leiche von der Transitstrecke ist Marion Krämer. Nun bittet die West-Berliner Oberstaatsanwaltschaft die Kollegen in der DDR um Rechtshilfe. Der Leichnam möge in den Westteil der Stadt überführt werden. Am 12. Januar 1976 kommt es zu einem außergewöhnlichen Grenzübertritt. Zwei Westberliner Staatsanwälte in Begleitung eines Leichenwagens übernehmen in Ostberlin den Körper Krämers samt Sterbeurkunde, Leichenpass, Beweismittelakte und 43 durchnummerierten Spuren. Dann überführen sie die Tote nach Westberlin. Als Kriminalpolizisten Manfred Baum Anfang Januar befragen wollen, erfahren sie, dass der kurz zuvor nach Fuerteventura verreist ist. Dort wird er am 17. Januar festgenommen. Gegenüber den spanischen Polizisten beteuert er, Krämer nicht getötet zu haben. Auch bei einer zweiten Vernehmung bleibt er dabei, nichts mit dem Mord zu tun zu haben. Er sei an jenem 5. Dezember nur nach Hannover gereist, um Verwandte zu besuchen. Weil diese nicht zu Hause gewesen seien, sei er gleich wieder zurückgefahren. Die Ermittlungen haben sich nun vollständig nach West-Berlin verlagert. Und die Polizei sammelt immer neue Hinweise, die Baum belasten. Nachbarn der Gartenlaube, die seiner Familie gehört haben, beobachtet, wie er das Grundstück mit einer unbekannten Frau betrat. Außerdem wurde er gesehen, wie er mit einem gelben Auto rückwärts ganz nah an die Eingangstür fuhr, als wolle er unbemerkt etwas ein- oder ausladen. In der Laube finden sich Spuren von Blut, die zu Krämers Blutgruppe passen. Der Mantel des Opfers und Stoff mit exakt demselben Blumenmuster wie jenes auf dem Tisch neben der Leiche. Am 24. April 1976 geht ein Anruf von Baums Schwester ein. Sie habe in dem Ofen der Gartenlaube einen Frauenkopf gefunden. Ob der Kopf schon bei der ersten Durchsuchung in dem Versteck lag oder später dort deponiert wurde, wird nie ganz klar. Kurz darauf liefert Spanien den Verdächtigen aus. Der Prozess gegen Baum beginnt im August 1977 vor dem Westberliner Landgericht. Die Richter halten den Fall für eindeutig, nicht zuletzt dank der Spuren und Hinweise aus der DDR. Das Obduktionsgutachten der Rechtsmediziner der Charité loben sie ausdrücklich. Am 30. August 1977 verurteilen sie Baum wegen Totschlags zu 11 Jahren Gefängnis. Noch zweimal, 1979 und 1984, werden Todesopfer an den Transitstrecken abgelegt. Beide Male führt der Austausch zwischen Ost und West dazu, dass die Täter gefasst werden. Was Baum und die anderen Transitmörder zu ihren Taten inspiriert hat, lässt sich nicht mehr mit Gewissheit sagen. Womöglich aber war es ein Fernsehkrimi, den die ARD im November 1970, 5 Jahre vor Marion Krämers Tod, ausgestrahlt hatte. Darin wird in der Nähe von Leipzig auf einem Parkplatz an einer Transitautobahn die Leiche eines Jungen gefunden. Die Spur führt in den Westen. Und bereits zu Anfang erklärt der ermittelnde Hamburger Kommissar Trimmel sein Dienstethos. Es ist mir ziemlich schnuppe, ob das Kind in Ostdeutschland oder in Westdeutschland gestorben ist. Tote Kinder interessieren mich immer. Das deutsch-deutsche Drama Taxi nach Leipzig schreibt Geschichte als erste Folge des Tatort.
Das war Peter Kämpfe mit einer Geschichte aus der Geo-Epoche-Ausgabe Das geteilte Deutschland. Die bekommen Sie ab sofort überall da, wo es Zeitschriften gibt und können Sie natürlich auch digital lesen in unserer Digitalbibliothek Geopoche Plus, die unter geo-epoche.de erreichbar ist und Zugriff auf alle Texte bietet, die jemals in Geopoche erschienen ist. Und natürlich können Sie dort auch alle Folgen dieses Podcasts und weitere spannende Geschichten hören. Ansonsten freuen wir uns, wenn Sie uns auf Social Media folgen. Geopoche ist auf Instagram, Facebook und X unterwegs. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.